Hallo, mein Name ist Stefan Hanf.
Hallo, mein Name ist Stefan Reichmann.
Das ist die Audioversion von Liedgut. Es gibt eine Radioversion davon, die kommt immer den ersten Donnerstag im Monat raus auf dem Radiosender 674 FM, unsere Freunde aus Köln. Da gibt es auch Musik dazu, aber diese Version ist komplett ohne Musik. Das heißt, man unterhält sich nur.
Genau.
Das Haldantop Festival Radio. Im Audiostream auf 674.fm. Live.
Hallo, mein Name ist Stefan Hanf und ich befinde mich wieder im Haldantop Haus zusammen mit Stefan Reichmann. Hallo Stefan.
Hallo Stefan.
Stefan, es ist Dezember. Und es ist Tag 1 nach dem ersten Trailer für das Haldantop Festival 2024.
Ja, wunderbar, genau.
Zum Nikolaus.
Genau, und so Sachen sind ja wichtig für uns. Schokolade, gute Musik, da gehört ja alles zusammen irgendwie.
Sonst war es ja ganz häufig der 24.12.
Genau.
Aber es war immer ein besonderer Weihnachts- oder Dezembertag.
Ja, vielleicht ein gutes Zeichen. Man merkt auch bei uns die zentrifugalen Kräfte dieser Zeit. Alles wird schneller und alles wird rasanter. Wir auch. Ob wir wollen oder nicht.
Kannst du kurz erzählen, wie es zu diesem Trailer gekommen ist?
Ja gut, ist der Sauerteig des letzten Festivals, das sehen wir ja. Und dann haben wir angefangen zu buchen und ja, ich finde, das ist schon irgendwie, das hat schon was von einer bunten Schnuppertüte, das Ganze. Und so geht das jetzt weiter und deswegen waren wir froh, dass wir das jetzt schon mal unter die Leute bringen konnten.
Stand denn erst das Lied, standen erst die Bilder, was stand denn zuerst?
Also zuerst stand einfach mal unbedingt diese eine Band bekommen zu wollen. Das stimmt, das war natürlich schon meine Strategie. Da habe ich lange dran rumgebaggert, weil ich ganz fest daran glaube an diese Band. So ähnlich wie ich damals auch an The National geglaubt habe. Irgendwie auch das Gefühl hatte wie damals U2 auf der Lorelei. Da hatte ich ja das große Glück Anfang der 80er auch dabei zu sein, wie die Band explodiert ist europaweit. Und ich habe den Eindruck, dass diese Band ähnliche Qualitäten mitbringt. Man kann die Bands nicht miteinander vergleichen, aber die dritte Platte ist wirklich, da ist so eine Glut drin und so eine Lässigkeit, aber trotzdem auch so eine musikalische Qualität. Die ist so energisch und flirrend. Das ist für mich ein Meisterwerk. Da freue ich mich. Und wenn man das hört, auch beim Fahrradfahren, dann weiß man, das kann richtig auf der Bühne richtig ausufernd werden. Das hat genau diese Qualität, dass es so skizzenhaft die Musik andeutet und dann kann es live so richtig wüst und richtig blubbernd und über die Ufer tretend werden. Da freue ich mich drauf.
Es spielt ja auch mit so Elementen eines After-Festival-Movie, aber eigentlich genau dagegen, weil man sieht gar nicht so viel diese klassischen Bilder vom Publikum, sondern es konzentriert sich ja doch viel mehr auf das, was auf der Bühne passiert.
Genau, also es ist ein sehr typisches Video, aber für uns eher untypisches Video. Aber ich sag mal, wir sind ja auch wieder in der Situation, wo wir den Leuten einfach auch mehr zeigen müssen, auch gerade den jungen Leuten, die in den letzten Jahren vielleicht auch durch Corona anders orientiert haben oder gar nicht orientiert haben oder einfach zu Hause geblieben sind, was los ist, also mehr zu zeigen, was hier passiert. So, das kam ja, das ist an uns rangetragen worden und das kann dieses Video, was die Leute von Flaggschiff aus Wesel mal so extern einfach, wir haben einfach mal andere Leute bildhaft auf dieses Festival gucken lassen. Und das heißt aber nicht, dass wir natürlich unsere surrealen kleinen Dinger weitermachen werden hier und da, also irgendwelche kleinen subtilen Geschichten zu erzählen. Aber jetzt war es wichtig, eben wieder so einen Einblick zu haben, was hier eigentlich passiert ist.
Hast du mal durchgezählt, der wievielte Trailer das jetzt ist?
Nee, glaube ich nicht.
Ich weiß es auch nicht.
Nein, aber ich bin ja auch, ich bin müde in dieser Zeit, alles zu quantifizieren. Jede Sendung, jede Dokumentation, alles wird irgendwie letztendlich in Zahlen gepackt und so. Und dann bin ich raus.
Also wir haben mal über den allerersten Trailer gesprochen. Das war einer, der wurde für, also eher intern gemacht. Da gab es auch nicht solche Medien, die es heute gibt, also man kann sie nicht selber veröffentlichen. Aber der zweite Trailer wurde ja explizit für einen Sender gemacht, der jetzt gerade aus irgendeinem Grund wieder mit dem ganzen Rest, was in den 90ern passiert ist, aufgewühlt wird. Viva 2 und Viva 1, erinnerst du dich noch, wofür?
Ja klar, also wir waren ja eher Viva 2. Viva 2 war eher so ein bisschen alternativ und Viva 1 war halt Mainstream, volles Rohr. Und wir waren dann eher Viva 2. Viva 2, mit denen haben wir relativ viel zu tun gehabt damals. Die haben hier Muse gefilmt und die haben den zweiten Trailer ja auch gesendet für Diebels.
War das im Werbeblock oder war es für eine spezielle Sendung? Erinnerst du dich noch?
Ja, nee, das wurde mehrmals geschaltet. Das wurde von der Brauerei Diebels, weil die damals unser Partner wurden im Jahr 98. Und der Film war aber, meine ich, ich glaube, der erste war mit den Bratkartoffeln, ich weiß es gar nicht genau. Ich glaube, der mit den Bratkartoffeln war, glaube ich, 2002. 2001 haben wir auch einen gemacht, aber der ist nicht bei Viva gezeigt worden. Und 2002, der ist bei Viva gezeigt worden, genau. Das war mit den Bratkartoffeln machen, bei Peter Reiners in der Küche.
Ich glaube, das war auch relativ am Ende schon von Viva 2, oder? War das, ich glaube, der Höhepunkt war dann eigentlich der Zenit schon erreicht bei dem Sender.
Ja, das kann gut sein. Ich weiß, dass die Archivsachen von denen ziemlich zerfleddert sind. Da liegt irgendwo in Köln oder wo auch immer irgendwie noch Material rum. Der eine hat was, der andere nicht. Also da sind die bei echt schon, da war das schon konzentrierter gelagert, das Material.
Ja, das ist ja auch etwas, worüber wir hier geredet haben.
Deswegen sage ich das ja.
Ja, ja, genau. Viele Leute wahrscheinlich auch. Was ja auch so ein bisschen anknüpft an dem, was wir in der letzten Sendung besprochen haben, und zwar Dokumentation. Es gibt eine Echtdokumentation, die eigentlich die gleichen Voraussetzungen erfüllt wie diese anderen Fußballer-Dokumentationen. Und zwar ist es eine Dokumentation von den Protagonisten selber gemacht. Aber das Interessante bei der Echtdokumentation, und du hast sie ja empfohlen, was mich auch überrascht hat, weil ich das auch musikalisch, also wirklich nie interessant fand. Es ist aber unfassbar ehrlich, was da so erzählt wird. Und es ist auch wirklich sehr, sehr gut gemacht.
Ja, empfohlen weiß ich gar nicht. Ich habe ja auch
doch empfohlen.
Ja, ich habe die Beckham ja auch deswegen empfohlen, der Machart wegen, aber auch, weil sie so schrecklich war. Und die echt scheint ja nicht das Ergebnis dieser Dokumentation zu sein, dass die Band jetzt wieder eine Platte rausbringt, sondern die Intention,
wer weiß,
gut, aber die, dann wäre natürlich alles, bei der Dokumentation habe ich nur gedacht, dass die teilweise doch relativ ehrlich waren und die hatten natürlich einen unglaublichen Fund. Die haben ja alles gefilmt. Echt war auch nie meine Band, aber ich fand es halt interessant. Für mich war das auch so ein bisschen eine Entschuldigung von so einem Ego-Trip. Und mich hat die Dokumentation sehr an den Werdegang von Selig erinnert, die ein paar Jahre zuvor gestrandet sind. Und da weiß ich noch, wie der Manager mir gesagt hat, dass er die Band auf jeden Fall mit allem in alle Medien, auf alle Medienplattformen dieser Welt packen möchte, weil er meinte, das hätte die Band verdient. Er will sie groß machen, größer als groß. Und das weiß ich noch genau, die erste Platte, dann haben sie hier bei uns im Sägewerk gespielt. Wir hatten ja damals einen Club mit einer Kapazität von 1200 Leuten. Und da haben die aus dem Stand heraus 633 Karten verkauft, was echt eine Sensation war. War ein tolles Konzert. Dann kamen sie mit der zweiten Platte vorbei und da war es direkt restlos ausverkauft. Und dann haben wir sie dann 1996 auch fürs Festival gebucht. Und da sah ich dann, wie die Band ineinander fiel. Also da war schon klar, dass die nicht mehr zueinander gefunden haben. Da war auch schon klar, dass einer der Band mental erkrankt war. Das konnte man eigentlich spüren. Die Band war nicht beieinander, die hat auch keine Kraft mehr auf der Bühne. Und da merkte man, dass mit allen Mitteln und Möglichkeiten, diese Band riesengroß zu machen, hat dann auch dazu geführt, also man hat da keine große Empathie bewiesen, meiner Meinung nach. Man hat die Band eigentlich auch von außen her, von der Erwartung her so ein bisschen zerstört. Die sind ja dann auseinandergefallen. War eine tolle Band, aber das haben die halt nicht ausgehalten. Das sah man jetzt so ein bisschen, da guckte man jetzt rein, warum und wie so Dinge alle funktionieren. Jetzt kann man echt musikalisch nicht mit Selig vergleichen.
Waren auf jeden Fall musikalische Vorbilder. Das hat ja Kim Frank mal irgendwo, also nicht in der Doku, aber hat er mal gesagt.
Aber sie sind ja natürlich, wenn man so überlegt, die sind ja auch in alle Medien geführt worden und dann kamen ja so abstruse Sachen wie auf der Titelseite der Bravo wurde dann auch eben quantifiziert. Wer der beliebteste, der Band ist, so ähnlich wie wir das heute vom bescheuerten Fußball kennen, Man of the Match. Also die Leute müssen immer irgendwelche Dinge hervorheben. Also dieses Königliche oder dieses Besondere, das muss da irgendwie immer kommen, weil die Leute immer wieder, also dieses Tellerwäscherprinzip oder was auch immer, das muss immer durchdringen. Die Leute müssen immer so einen Fixpunkt haben. Also nicht Fixsterne, sondern Fixstern. Und dann war natürlich auch in der Band, das kam auch in der Doku raus, da war es dann eben, da haben die ehrlich drüber gesprochen, dass schon der Bassist, der dann wirklich nur 4% hatte, anstatt 42 oder was auch immer, dass der da auch schon ein bisschen angepieselt war. Der fand das dann nicht so gut. Also das hat mit so einer Band auch was gemacht. So. Und dass man sich medial so nackig gemacht hat, hat der Band nicht gut getan, das wissen wir jetzt.
Aber was ich halt auch ganz gut finde an dieser Doku, in der Rückschau, man hat ja so ein bisschen das Gefühl, wenn jetzt so ein großer Aufschlag kommt von alles, was so Mitte der 90er bis Anfang der 2000er passiert ist, dass er, das wird schon kritisch beurteilt, aber was ich eigentlich viel kritischer finde, ist A, was für eine Marktmacht diese Musikfernsehsender hatten, diese Magazine und wie weit sich Musiker dem halt auch unterwerfen mussten, um überhaupt irgendwie relevant zu sein. Das ist heute sicherlich in irgendeiner Art und Weise über Social Media auch so, dass man bestimmte Mechanismen bedienen muss, aber ich habe das Gefühl, dass es jetzt doch eine größere Freiheit gibt als damals. Also die konnten ja gar nichts dagegen machen, wenn sie da in der Bravo weggeschnitten worden ist und nur Kim Frank als Gesicht der Band ist da zu sehen. Was natürlich auch wieder interessant ist bei der Doku, dass er dann damit gar nicht so ein großes Problem hatte, aber die Band natürlich schon.
Na, er war ja dafür. Er wollte ja genau das. Das fand ich ja eben, dass er das auch jetzt noch so ehrlich sah, dass er seine Interessen von damals eben überhaupt nicht verklärt hat. Er hat sie ja wirklich positioniert. Das ist auch Grund des Films gewesen. Deswegen fand ich ihn auch interessant, dass er das so gesagt hat. Aber dass die Medien natürlich einen wahnsinnigen Einfluss hinterlassen oder haben, das ist klar. Aber dass das eben ein Muss ist als Künstler, um wahrgenommen zu werden, das sehe ich nicht so.
Also früher, nicht heute.
Ja, ja. Nee, nee, aber gut, aber das war ja auch die Zeit von Element of Crime. Ich meine, man muss sich jetzt auch mal angucken, wie souverän die mit Segeln mehr oder weniger, nicht mit Lichtgeschwindigkeiten, also wie die dieses Kap Horn der Jugend umschifft haben und wie die heute dastehen. Und weil die immer bei ihrem Ding geblieben sind, weil die eine klare Geschichte erzählt haben. Und die haben eben jahrelang keinen Manager gehabt, das weiß auch keiner. In den wüstesten Jahren haben die sich wahrscheinlich wüst gestritten, aber die haben debattiert, zu Ende diskutiert. Und ich sage mal, das ist auch mal eine Geschichte, die aber eben nicht so wahrgenommen wird.
Aber das war ja dann, aber
ich kann mir sogar vorstellen, dass man die Band schon mehrfach gefragt hat, soll man nicht auch mal da irgendwas machen? Und ich glaube, da kommt jetzt irgendwann mit Charlie Hübner, da geht es aber um Konzerte. Ich glaube, die Band ist zu schlau, um sich so auseinanderzunehmen.
Aber es war doch auch ein bisschen vor dieser 90er-Jahre-Zeit, oder? Wo dieser Durchlauferhitzer richtig Fahrt angenommen hat. Also
ja gut, aber Element, das ging ja in Mitte der 80er, so 86, glaube ich, los. Wir haben erst in Düsseldorf eine Platte aufgenommen mit den Freaks da. Und dann kam Polydor, haben die ein junges Label eröffnet, da kam Tim Renner, genau, daraus wurde Motor Music, dann kam die zweite Platte war Try to be Mensch, dann Freedom, Love and Happiness und dann kam, glaube ich, bei The Ballad of Johnny and Jimmy das erste deutsche Lied und dann kamen die anderen deutschen Lieder. Aber die sind nie übertourig oder obertourig oder wie sagt man, also zu schnell gewesen. Und die waren auch nie das Riesenthema für die Bravo oder die haben auch nicht jedes Medium mitgenommen. Die waren immer ganz schön tricky bei dem, was sie machten und was sie nicht machten.
Aber die wären ja dann eher ein Thema gewesen für die Specs. Oder es gab ja verschiedene Medien, die verschiedene Ausrichtungen hatten. Also Viva 2, es war ja mal der Versuch, diese ganze Alternative-Schiene auch zu kapitalisieren, würde ich sogar gehen, was zum Glück auch nicht funktioniert hat. Auch wenn alle sagen, das war so ein toller Sender. Aber
es sind ja alles so Meinungsfelsen um Kap Horn. Ob Specs ist das eine Extrem, Bravo, darf ich jetzt nicht laut sagen, wer mich Leute für töten, aber man muss da ja irgendwie durchkommen und selber bleiben. Ne?
Also was ich halt interessant finde, das Festival hat ja diese ganzen Phasen auch irgendwie miterlebt.
Aber die wurde auch über echt diskutiert.
Wirklich?
Ja, aber zum Glück konnte ich das verhindern, weil ich wusste, das ging nicht um die Musik, es ging einfach um die Popularität.
Aber wäre das dann nicht schon zu groß gewesen zu der Zeit noch?
Ja, aber war auch, ich meine, wir sind ja auch, also hier gibt es ja auch immer Wünsche und Erwartungen, in welche Richtung gehen wir, wollen wir schnell viel Karten verkaufen. Das hat ja Jahre gedauert, bis wir ausverkauft waren.
Wollte ich gerade sagen, weil das kam ja eigentlich, da war echt ja, hat echt ja keine Rolle mehr gespielt. Also im Prinzip war es bei denen ja schon vorbei, wo es die erste richtige Hochphase, also nach 2004 war, glaube ich, das allererste Jahr, was dann in Folge ausverkauft war. Und da war ja diese ganze Zeit, Viva, es hat ja dann nach und nach keine Rolle mehr gespielt. Und die haben sich auch selbst beerdigt durch diese ganzen Klingeltöne und was dann Aktiengesellschaft, was sie alles probiert haben,
genau,
um das Letzte rauszuquetschen. CD-Verkäufe sind eingebrochen. Aber diese ganze Phase davor, das war ja trotzdem auch eine Phase, wo Haldern Pop, ich will nicht sagen profitiert hat, aber da wurde ja die Aufmerksamkeit auch plötzlich wie eine andere. Mit Diebels als erster Sponsor.
Genau, die hatten einen Werbevertrag mit Viva und Viva wurde dann auf einmal auf diese Provinz, auf diesen kleinen Teil der Provinz außerhalb Kölns, Viva war ja in Köln, aufmerksam. Und da hatten wir natürlich Glück, dass wir damals Sachen wie Soundtracks hatten. Oder Muse eben ganz früh, die wurden dann hier interviewt und da wurden die Trailer gezeigt, aber so eigentlich in den freien Redaktionen. Der Rocco Klein, der mochte uns, mochte auch Soundtracks und Soundtracks mochten auch ihn. Da gab es ja auch wohl schon eine gewisse Freundschaft. Auf dem 2004er Konzert hat Soundtracks ja auch ihm Stücke gewidmet, weil er gerade verstorben war, haben ein Stück für ihn gespielt. Gibt es als Live-Stück sogar auf einem alten Vollmilch-Sampler.
Also eigentlich war es ja vielleicht sogar gar nicht so schlecht für die Entwicklung von Haldern Pop, dass diese ganzen Medien irgendwann keine Rolle mehr gespielt haben, oder? Dass man seine Geschichte selber erzählen konnte. Man musste nicht mehr durch das Guckloch eines Fernsehsenders oder eines Musikmagazins durchgehen.
Nein, sicherlich. Ich meine, man muss natürlich ehrlicherweise sagen, jedes Medium, was sich hier in unser Dorf verirrt hat, hat natürlich auch irgendwie seine Spuren hinterlassen. Also als die Süddeutsche zum ersten Mal hier war, das war 99, das war uns schon enorm. damals Edo Rehns, der heute, glaube ich, Kulturmensch bei der FAZ ist. Das war ein super Artikel, den er geschrieben hat. Und dann irgendwann kam die FAZ und hat dann eben auch so ein bisschen mal über die, zum ersten, das war das erste Medium, die verstanden haben, dass hier in diesem Dorf ein Schützenverein und ein Festival koexistieren können. Was natürlich für viele vielleicht nach außen hin lächerlich wirkt, aber was ja eigentlich zum Markenkern geworden ist, dass eben wir auch die Diversität nach innen verstehen und dass wir uns auch immer zwischen diesen Traditionen und zwischen all diesem hier irgendwie zurechtfinden mussten und immer, ich sag mal, auch eine Truppe zusammenschustern mussten, die in der Lage waren, so ein Festival aufzubauen und wieder abzubauen. Und da brauchst du natürlich nicht nur Häuptlinge, die was von Musik verstehen, da brauchst du auch jede Menge Indianer und ein gutes Verhältnis zwischen all den Leuten. Ne? Und das war immer unser Markenkern, den wir ja selber nicht so wahrgenommen haben. Und da war natürlich immer gut, wenn so ein Medium dann mal vorbeikam. Aber wir wurden ja inhaltlich immer nur gestreichelt. Also immer so ein bisschen ging man drüber, hat über die Künstler berichtet. Aber da man so zum Kern vorgedrungen ist, das kam dann später. Das Element of Crime haben zu unserem 20-Jährigen, fantastischen Artikel, hat der Sven Regner bei uns geschrieben, zum 20-Jährigen in der Spex. Das war besonders. Hat die Spex ihn nämlich damals gefragt, ob er nicht Lust hätte, weil die wussten, dass die schon mehrmals hier gespielt haben, dass wir eine gewisse Beziehung hatten. Und der Artikel, der war toll. Da ging es zum ersten Mal so in die Tiefe und dass es eben auch mit einer großen Leidenschaft zu tun hat und dass wir eben nicht unbedingt das Gefühl in die Welt streuen wollen, sodass wir vorne sind, aber dass wir eine eigene Idee haben von dem, wie wir segeln.
Echt haben ja hier nie gespielt, obwohl du gerade gesagt hast, das stand mal im Raum. Aber es haben ja doch auch andere Bands hier gespielt, die auf so einem ähnlichen Level, also so Teenie-Bands nicht, aber doch schon auf so einem Hype waren, wo es für die sicherlich ähnlich ist wie in dieser Doku. Also die sind sehr jung und alles kommt sehr, sehr schnell. Muse hast du gerade selber erwähnt. Wie ist davon irgendwie was hängen geblieben? Jetzt wird es wahrscheinlich schwieriger, sowas noch irgendwie zu überleben. Aber in der damaligen Zeit waren das ja doch dann schon Weltstars. Und ich meine, es ist ja heute immer noch so, dass hier Dermot Kennedy oder keine Ahnung, es gibt ja x Beispiele, die hier gespielt haben. Kein Mensch kennt die und dann werden sie Weltstars. Aber diese Sturm- und Drangphase kriegst du ja hier auch irgendwie ein bisschen mit hinter den Kulissen, oder nicht?
Na, jetzt muss man das mal fairerweise ein bisschen auseinanderklamüsern. Die Situation war damals in den 90ern, nachdem wir Bob Geldof damals 91 ausverkauft hatten, wo Shane McGowan in seiner letzten Dokumentation ihn als Arschloch bezeichnet hat, weil er sich zu diesen Aufgeregtheiten zwischen den Iren und den Engländern geäußert hatte. Danach gab es wüste und schwierige Jahre für uns. Also wo wir dabei geblieben sind, gute Bands einzuladen, wie wir meinten, dann waren wir nah beim Untergang. Aber künstlerisch fühlten wir uns sehr wohl. Und da mussten wir natürlich, da wurde diskutiert, da wurden auch Dinge an die Kuration herangetragen, die dann eben Scheiß war drauf. Wir müssen jetzt Tickets verkaufen. Und dass wir da stark geblieben sind und dass wir dieses Scheiß, was drauf ignoriert haben, das ist wichtig. Wir haben mit echt nie verhandelt, stand also musikalisch nie auf dem Plan. Aber das war eine nervöse Zeit und man meinte, man müsste jetzt vielleicht in diese Richtung gehen, weil es diese Kräfte auch gab. Ich will damit nur sagen, dass wir das Festival in alle Richtungen verteidigen müssen, nach innen und nach außen, weil es immer in dem Moment dann Befindlichkeiten gibt, wo man dann relativ schnell auch, weil einem das Wasser bis zum Hals steht, eben ganz plötzlich Fehler macht. Und das finde ich eigentlich ganz gut, dass wir da immer so ein bisschen beigedreht sind und dass wir dann eben 97 auf viele von diesen Popstars verzichtet haben und einfach eine kleine Nummer gedreht haben, um einfach mal zu testen, wer kommt denn eigentlich für das Festival selber, nachdem Midnight Oil abgesagt hat. Aber Midnight Oil musste die Europadaten canceln und die waren ja für 97 bestätigt und dann haben wir eben keinen Ersatz geschaffen und es waren noch nicht die Karten verkauft und insofern war das jetzt, der Vorverkauf war glaube ich noch gar nicht, hatte noch nicht begonnen. Wir konnten also ohne Midnight Oil mehr oder weniger in den Vorverkauf gehen, sodass wir kein großes Versprechen abgegeben haben und wir hatten trotzdem über 3000 Tickets verkauft und das war ein regnerisches Festival und das hat uns aber eine ziemliche Stabilität gegeben, dass wir auf einmal wussten, wo wir dran waren, auch mit dem, was wir taten. Und dann kam ja glücklicherweise ein Partner wie Diebels ins Boot, darf man ja einfach mal so sagen heute, der uns natürlich so ein bisschen gestützt hat, auch in der künstlerischen Freiheit.
Ich meine tatsächlich eher eine Zeit, die etwas später gekommen ist, weil hier haben ja Bands gespielt wie Kraftklub, Anmalkantrad ja sogar mehrfach.
Ja gut, bei Anmalkantrad muss man, da muss man die Band ja einfach auch mal, das muss man jetzt einfach mal ganz klar sagen. Das war die Band, die in den Bus gestiegen sind in Köln. Sie waren ja nicht von uns gebucht. Wir haben sie ja nicht entdeckt. Das wäre ja, ist falsch. Sie sind einfach nach Haldern gefahren und haben für die Schlange vor der Kirche gespielt, wo ich größten Respekt vor habe. Die sind initiativ geworden. Und dann ist eine Band in der Bar ausgefallen. Dann haben wir sie halt gefragt, ob sie da nochmal spielen. Und wir haben sie nicht entdeckt. Und sie haben uns entdeckt quasi. Das war natürlich toll. Da habe ich heute noch, fand ich hervorragend, dass sie das, im Prinzip auch diese Initiative gezeigt haben. Also das ist schon ein Unterschied. Und Provinz war auch gebucht für 2000. Und wir hätten die auch in Halland spielen lassen. 2020. Und dann ist das Konzert ausgefallen und da waren sie noch relativ unbekannt und die EP mochten wir. Und da kam das Album und dann wollten die natürlich auch, gut, kann man ja verstehen, mehr Geld. Und die Zugkraft hat dann während der Corona-Zeit stark zugenommen. Dann hatten wir das Geld halt nicht mehr oder wollten das dann auch nicht mehr bezahlen. Und jetzt bin ich auch ganz froh, das sind wir jetzt nicht mehr. Damals fand ich diese EP gut. Hätten wir gemacht. Und
aber eigentlich sind das ja Bands, die mehr oder weniger, also es gibt diesen Teenie-Faktor nicht mehr, der hat sich nach Tokyo, ich glaube Tokyo Hotel war das letzte und danach war es eigentlich vorbei. Aber im Prinzip sind diese Bands ja schon mehr oder weniger in die Fußstapfen von echt getreten. Und teilweise waren sie auch sehr viel erfolgreicher als echt. Das heißt also Freunde, die sich selber gegründet haben, mit Straßenmusik, echt hat mit Straßenmusik angefangen und dann auch Festivals gespielt haben und jetzt diesen, bei Provinz bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, um ehrlich zu sein, aber...
Ja, und viel zu jung.
Aber es sind keine Retortenbands, also das sind
Bands. Das sind Bands, sind Freunde aus einem kleinen Dorf bei Ravensburg, ja, schon richtig.
Ja, und deswegen finde ich, da gibt es schon die Verbindung zu, vielleicht nicht direkt musikalisch, aber vielleicht doch musikalisch, wenn man genau hinhört, aber diese Phasen, die junge Bands durchmachen, diese Phase, die, glaube ich, immer in der Rückschau immer sehr romantisiert wird, die passieren ja dann hier auch mit. Bekommt man davon halt auch was mit? Also
der Polarkreis 18 damals, da merkte man aber schon, dass der Sänger sich von der Band separierte, als sie diesen ersten großen Erfolg hatten. Und dann war auch klar, also man merkt halt manchmal schon, welchen Einfluss der Manager und die Peripherie um den Künstler herum Einfluss auf den Künstler hat. Ob jetzt Sam Smith oder wer auch immer. Also was für ein Selbstverständnis die Band an sich hat und vor allen Dingen, wie sie sich auch in, also welche Vorstellungskraft sie haben und wo sie eigentlich hinwollen und wie sie sich selber sehen, wie sie diskutieren. Und das kriegt man manchmal schon mit, nicht bei allen. Aber dann weiß man zum Beispiel, weißt du, Kings of Leon ist nicht so eine Band wie Element of Crime. Element of Crime war da schon in allen Belangen viel, viel cooler. Die haben die Sachen untereinander erstmal sich klar gemacht. Und hatten am Anfang kein Management. Also die haben wirklich, die sind wirklich als gemeinsamer Kapitän haben die Cap Horn der Popkultur umrundet mit allen Höhen und Tiefen. Da habe ich wahnsinnigen Respekt vor. Das ist eine von ganz wenigen Bands, die das so gemacht haben.
Ja, weil das sind ja, also eine Band, die es so lange gibt und musikalisch noch so.
Aber erstaunlicherweise gibt es die Beatles ja irgendwie heute auch noch. Ist ja irgendwie irre. Ist ja, muss man ja sagen. Aber warum gibt es die heute noch? Weil die einfach zeitlos fantastische Musik gemacht haben. Ja. Das muss man jetzt einfach nochmal ganz klar sagen. Und bei einer guten Band überleben eigentlich immer die Songs. Und ich glaube, dass ein Ray Davis oder auch viele Musiker, die wirklich ihre Songs wirklich so sehr lieben, die werden das bestätigen. Dann, lasst doch unsere Lieder überleben. Lasst uns in Ruhe und unsere Lieder, hört unsere Lieder. Ist doch super.
Und das ist halt bei vielen Bands aus dieser 90er-Zeit, die halt auch wirklich alles mitgenommen haben. Ja, das ist nicht, also gut, selig, da sind schon ein paar Sachen dabei, aber es ist nicht...
Fury in the Slaughterhouse, Jeremy Days, das war ja damals so, Oasis und Blur war ja wie Jeremy Days und Fury in the Slaughterhouse, wir waren ja Jeremy Days.
Aber trotzdem, so viel ist davon nicht hängen geblieben, finde ich. Das sind nicht so Sachen, die so als...
Nö,
da ist dann schon bei echt ein bisschen mehr hängen geblieben, aber auch nicht wirklich viel. Also wenn du mal die anderen Bands aus der Zeit vergleichst, da sind dann noch mehr, die übrig geblieben sind und immer noch Musik machen, die ganz spannend sein kann.
Ja, ich meine, U2 ist ja auch nicht mehr besonders, ne?
Ja, stimmt.
Ist eine tolle, ich meine, eben großartige, umwerfende Platten gemacht, aber so richtig hören tue ich sie nicht mehr. Aber dafür gibt es ja wahnsinnig, aber sie wirken dann vielleicht indirekt immer noch, weil sie irgendwie auch viele junge Musiker noch beeinflussen und die montieren da immer noch was zu oder was weg oder schrauben da dran rum und dann kommt halt irgendwie was, als wenn, diese ganze Musik landet ja auf einem großen Kompost der ewigen Jugend und da saugen die sich dann irgendwas raus und das wird dann irgendwie, der eine, also das wird dann fermentiert, tiefgefroren oder was auch immer. Ich habe bei der Krone zu viel gekriegt, wie ich mein Lieblingslied von Monsieur Mathieu durch mit diesem Techno-Sound, also das war die, das hätte man verbieten sollen. Das war für mich das Kulturloseste, was ich seit 20 Jahren gehört habe. Dass man wirklich diese wunderschöne Nummer von dem Kinderchor aus Monsieur Mathieu dann einfach, wie man, das war vielleicht einfach auch so ein abstraktes Beispiel, dass man, dass diese Sensibilität nicht mehr da ist, dass man, dass alles so abgestumpft ist, dass man da einfach, dass man die auf so einen lärmenden rhythmischen Zug setzen muss, damit die überhaupt noch wissen, was das ist.
Ich bin in den 90ern aufgewachsen und ich kann mich Ich kann mich noch sehr gut an die Musik der 90er erinnern und das war wirklich, das war sehr viel, also eine Insel mit zwei Bergen mit Technolied, U96 mit Technolied drunter. Also das war, also insbesondere bei Viva, also das war, kann ich an mehr Schrott erinnern als
Sachen. Aber die 90er, ja, die 90er waren aber auch die Afghan Whigs, die 90er waren aber auch Nirvana, die 90er waren natürlich auch Pearl Jam und
erste Hälfte, nicht zweite.
Ja, ja, aber gut, in der zweiten Hälfte, ich weiß nicht, was da alles gab.
Also es wäre falsch zu sagen, dass es da keine gute Musik gab, aber
Soundtracks haben wir da gehört, die waren Mitte der 90er, glaube ich.
War das denn eigentlich damals auch so, dass die Plattenlabels viel größere Macht auf das Booking hatten, weil sie ja teilweise, das wird jetzt in diesen ganzen Wiedererzählungen nicht erzählt, ich möchte das ganz kurz sagen, dass viele von den Labels ja in diesen ganzen großen Musiksendern mit drin saßen und mitentschieden haben, was jetzt in der Heavy Rotation läuft und was nicht. Also wird zwar gesagt, dass das auch eine redaktionelle Entscheidung
ja,
ist, aber
das war ja auch bei den Radiosendern so. Also die Radioplugger, die, so. Na natürlich, aber ich meine, da wurden ja Latzhosen über Tische gereicht. Also gut, aber das war halt so. Und wie soll ich das erklären?
Es gibt ja auch Stimmen, die sagen, dass jetzt Playlisten manipuliert werden und so, aber egal.
Natürlich, gut, wir aber wissen, die Welt ist schlecht, ja. Genau, also aber, sind alles überhaupt, aber es gibt natürlich auch
früher war es, glaube ich, noch mal ein bisschen extremer, weil halt einfach die Kanäle viel nicht so groß waren, wie sie jetzt sind, weil jetzt kannst du ja...
Also es gab Situationen, wo man auch an uns rangetreten ist und wo man uns, uns nicht die Pistole auf die Brust gedrückt hat, aber das Portemonnaie an die Wange. Aber das waren geringfügige Dinge. Das würde jetzt nicht reichen, um da eine Dokumentation drüber zu machen. Also das würde ich, was gab, und ich sag mal, wir waren ja auch ganz oft, also die Labels, mit denen wir zu tun hatten, waren ja meistens auch irgendwie auch, die waren, ticken ja ähnlich wie wir. Also wenn ich jetzt noch an diese Hamburger Zeiten denke und so, das war ja schon, hier war da Zickzack oder so, Blumenfeld und so. Oder Large Door, diese Tokotronik-Sachen, die waren ja auch nicht so riesig.
Angeblich haben die ja auch sehr profitiert von Viva 2 und von Viva überhaupt.
Das ich glaube dann natürlich, gut, Viva 2 hat natürlich auch, war eine Plattform für eine Musik, die natürlich sonst in den klassischen Mainstream-Radiostationen und so auch nicht stattfand und im Fernsehen schon gar nicht. Ne? Also da darf man ja nicht, auch wenn wir in den 60er, 70ern diese Schaubude oder was auch immer da in Bremen hatten, wo wirklich nur Live-Musik gespielt wurde, wo dann auch Jimi Hendrix aufgetreten ist und so, das wissen ja die wenigsten. Und dann kam ja der Rockpalast, weil er natürlich, ich sag mal, das Meisterstück des deutschen Fernsehens und internationaler Popmusik war. Aber das ist natürlich auch, dieser Stern ist verglüht mit den Leuten, die dann von Bord gegangen sind, das muss man einfach sagen. Also die Leute, die diesen Planeten geschaffen haben, die haben durch ihren Weggang diesen Planeten auch zusammenfallen lassen. Und also
was auch interessant ist, ich will jetzt nicht die ganze Zeit über diese Doku reden, aber in dem Zuge muss ich es kurz mal erwähnen, was ja ein großer Faktor ist, in irgendeinem, es sind ja drei Folgen, wie gesagt, es ist sehr, sehr umfangreich, dass sie keine Lust mehr hatten, Playback zu spielen, was aber nicht so genau, glaube ich, in der Doku erzählt wird. Das Ding ist, damals wollten die Fernsehsender alles machen, nur nicht, dass du da live spielst, weil die Angst hatten, dass du dich da verspielst oder was auch immer. Und deshalb musstest du dann, wenn du sagst, nee, ich will jetzt unbedingt live spielen, die Produktionskosten zahlen. So eine Macht hatte der Fernsehsender damals.
Ja, aber der Fernsehen war, also gut, aus der Perspektive jetzt von Management und Plattenfirmen, hatte Fernsehen eine wahnsinnige Macht. Für uns natürlich auch so ein bisschen damals, als wir dann bekannter wurden und dann wir durften auf einmal unsere Geschichte, also die hatten ja keinen Einfluss auf den Trailer, die haben uns auch nicht gesagt, wie der Trailer auszusehen hat. Das ging aber auch nur, weil Diebels mehr oder weniger den damals bezahlt hat, den Trailer. Weißt du, die haben diesen Trailer bezahlt und dann durfte der auch so ausgestrahlt. Und dann waren wir auch in der Lage, da eben Bratkartoffeln zu braten. Oder eben, es wird ein wunderbarer Sommer oder irgendwelche Sofas durch die Wiese zu tragen. Diese Freiheit war natürlich durch den Sponsor erkauft, klar. Aber ich würde schon sagen, dass Viva 2 für viele Bands durchaus auch eine Plattform war, die sonst im deutschen Fernsehen bis dato nicht stattgefunden haben.
Aber was ich mir halt auch gedacht habe, und ich muss es leider auch bei echt sagen, also es ist eine super Doku. Kim Frank kann auf jeden Fall Filme machen. Finde ich, hat das jetzt endgültig bewiesen, weil er hatte ja vorher einen gemacht und da hieß es so, ja, der hatte Glück gehabt oder die Ali Neumann war so toll oder wie auch immer. Aber ich finde trotzdem, viel aus der Zeit bleibt irgendwie nicht hängen. Also klar, Viva 2, ja, die haben so ein paar Bands vielleicht nach oben gespült, aber ich bin mir nicht sicher, ob die es nicht vielleicht doch tatsächlich auch ohne Viva 2 geschafft hätten. Also ich habe das Gefühl, auch bei Viva, Da bleibt nicht viel hängen, außer irgendwie Hedonismus, der dann in sich selber verglüht ist.
Ja, aber die waren ja auch jung. Das ist ja auch, wirkt auch immer so ein bisschen aus dem Kontext gerissen, weißt du? Das ist ja eine junge Band und jetzt sind das Erwachsene, sind jetzt auch um die 40 oder so. Das ist ja schwierig, was dann damals das splitternackt über die Reeperbahn laufen. Das ist ja, mein Gott, natürlich oft. Das ganze, ja, aber das war halt die Zeit und deswegen ist nicht angreifbar. Weißt du, wie soll ich das, finde ich auch Quatsch. Ich finde, was für mich ist hängen geblieben, dass er so ein bisschen was zurechtziehen wollte, weil ihm bewusst geworden ist, was da schiefgelaufen ist und dass er, und dass ihm die Freundschaft zu seinen Musikern so wichtig war, dass er diesen Film nochmal drehen wollte.
Ja, ich wollte eigentlich dahin gehen, dass Musik relativ zeitlos ist und für mich ist echt dann doch nicht so zeitlos, dass es, also andere werden mir da widersprechen, ist auch eine Geschmacksfrage, aber für mich ist es nicht so zeitlos, dass es.
Ja, das hat nie, ich fand das jetzt nie so richtig super interessant. Viel interessanter finde ich, war letzte Woche bei Lena und Sebastian und Lena hat dann gesagt, ich war auch damals echt Fan und ich war auch mit meiner älteren Schwester beim Konzert in Koblenz. Ich fand die ganze Kombination gut. Echt, Lena und Koblenz. Also diese, weißt du, das war ja, Koblenz ist ja selbst für einen aus einer Dorfprovinz. Und weißt du, das war, aber das war schon so ein Flächenbrand in Deutschland unter Teenies und so.
Ja, es ist auf jeden Fall ein interessanter Einblick in eine popkulturelle Zeit, die finde ich eigentlich, also durch die historische Distanz spielt das jetzt wieder eine Rolle, aber eigentlich, als sie verglüht ist, ich kann mich nicht erinnern, damals gelesen zu haben, dass Leute wirklich sehr, sehr traurig gewesen sind. Dass, ich glaube auch nicht, dass Lena wirklich sehr traurig gewesen ist, als echt sich dann aufgelöst hat. Ich glaube auch, dass Leute nicht super traurig waren als Viva. Bei Viva 2 vielleicht noch.
Aber dann haben doch die Leute gar nicht mitgekriegt. Also wir haben es ja selber nicht mitgekriegt. Auf einmal waren die nicht mehr da. Also irgendwann schwimmst du dich auch frei. Also ich habe das gar nicht mehr mitgekriegt, wie wir aufgelöst worden ist. Also das ist an mir vorbeigegangen. Da waren andere Sachen. Da war nicht, man ist ja selber manchmal auch in so einem Tunnel. Aber mir fällt nur auf, wenn ich dann diese Musik höre und dann höre ich jetzt Fontaines DC und dann denke ich mir, mein Gott, da kommt immer wieder fantastische Musik nach oben. Und alles so auf ihre eigene Art und Weise mit einer unglaublichen, und diese Band hat noch so eine Glut und so eine flirrende Qualität. Da freue ich mich jetzt einfach drüber. Deswegen, ich glaube, das Festival wird auch stattfinden ohne Viva 2.